Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Samstag, 25. Juni 1530, 1 Uhr mittags. Im Hof der bischöflichen Residenz zu Augsburg drängen sich die Zuhörer. Der Theologe und Zeitzeuge, für uns sein Lokalmatador, Georg Spalatin, schreibt da zurückblickend, was noch niemand ahnte. An diesem Tag ist auf dem Reichstag zu Augsburg der allergrößten Werke eines geschehen, das je auf Erden geschehen ist. Im Saal haben sich auf Anordnung Kaiser Karl des V. die katholischen und protestantischen Landesherren versammelt. Der Kaiser, vor kurzem erst vom Papst gekrönt, will den Religionsstreit beenden und so die Kirchenspaltung verhindern. Direkt nach seiner Ankunft aus Italien hat er die Marschrichtung klargemacht und von den protestantischen Fürsten verlangt, sie sollen die Predigt sogenannter Prädikanten unterbinden und an der katholischen Fronleichnam-Prozession teilnehmen. Zwei Forderungen, die an die Grundüberzeugungen der Reformation gingen und eine Provokation sondersgleichen sind. Doch statt Gefolgsamkeit ernte der Widerstand. Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach, damals auch Herr über Gunzenhausen, entgegnet ihm: Ehe ich Gott und sein Wort verlasse oder verleugne, soll mir euer Gnaden alsbald den Kopf abschlagen lassen. Sprichwörtlich wurde die Kurzform eh Kopf ab, als von der Lehr abstehen. An diesem Samstag nun sollen die Widerspenstigen ihren Glauben darlegen. Philipp Melanchthon hatte dazu eigens seine Schrift entworfen. Martin Luther muss das Geschehen ja aus der Ferne verfolgen. Über ihm lag noch die Reichsacht und darum musste er auf der Feste Coburg bleiben. Er konnte allenfalls über Boten auf das Geschehen Einfluss nehmen. Der sächsische Kanzler Christian Bayer tritt also vor. Laut beginnt er, die Schrift zu verlesen. Sie war unterzeichnet von den 5 lutherischen Landesherren, unter anderem, wie schon angedeutet, Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach und 2 Reichsstädten, darunter das benachbarte Nürnberg. Die Fenster sind weit geöffnet, damit er bis in den Hof zu hören ist. Nach einer kurzen Einleitung verliest der sächsische Kanzler zunächst den ersten Artikel. Zuerst wird einträchtig laut Beschluss des Konzils von Nicäa gelehrt und festgehalten, dass ein einziges göttliches Wesen sei, dass Gott genannt wird und wahrhaftig Gott ist und dass doch 3 Personen in diesem einen göttlichen Wesen sind. Alle 3 gleichmächtig, gleich ewig. Gott der Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Alle 3 sind ein göttliches Wesen, ewig, unteilbar, unendlich, von unermesslicher Macht, Weisheit und Güte. Ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Unter dem Wort Person wird nicht ein Teil, nicht eine Eigenschaft an einem anderen Sein verstanden, sondern etwas, was in sich selbst besteht. So wie die Kirchenväter in dieser Sache dieses Wort gebraucht haben. Deshalb werden alle Irrlehren verworfen, die diesem Artikel widersprechen. Und dann Artikel 3. Ebenso wird gelehrt, dass Gott der Sohn Mensch geworden ist, geboren aus der reinen Jungfrau Maria. Und dass die 2 Naturen, die göttliche und die menschliche, also in einer Person untrennbar vereinigt, ein Christus sind, der wahre Gott und wahre Mensch ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben, dass er ein Opfer nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für alle anderen Sünden war und Gottes Zorn versöhnte. Ebenso, dass dieser Christus hinabgestiegen ist zur Hölle, am 3. Tage wahrhaftig auferstanden ist von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, dass er ewig über alle Geschöpfe herrsche und regiere, dass er alle, die an ihn glauben, durch den Heiligen Geist heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Güter austeile und sie schütze und beschirme gegen den Teufel und die Sünde. Dass dieser Herr Christus am Ende öffentlich kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und so weiter, laut dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Die Verlesung des gesamten Bekenntnisses dauert noch weitere Stunden. Noch ahnt niemand, dass dies im Tonfall etwas zurückhaltende Erklärung als Augsburger Konfession, als das zentrale Bekenntnis der Reformation in die Geschichte eingehen wird. Doch warum beschäftigen wir uns heute, über fast 500 Jahre später, mit diesem alten Bekenntnis? Der Grund liegt darin, dass dieses Bekenntnis, wie auch die anderen Bekenntnisse unserer Kirche, uns Orientierung geben, geistliche Orientierung für unseren Glauben. Ein Bekenntnis ist eine Kurzformel des christlichen Glaubens. Es fasst die biblische Botschaft brennglasartig zusammen. Es enthält den Glauben gleichsam als Konzentrat. Ein Bekenntnis ist ein Leitfaden, eine Richtschnur für die zentralen Glaubensinhalte und Glaubenswahrheiten. Was lehrt uns jetzt dieses Augsburger Bekenntnis im Blick auf Gott? Ein erstes: Gott ist einer und doch drei. Gott ist einer und doch drei. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen mit dieser Lehre von der Dreieinigkeit geht. Manche sagen, muss das sein, diese Konstruktion? Andere zweifeln, brauchen wir die? Und denken die Antwort gleich mit, nein, das ist doch alles unnütze Spekulation, ohne Lebenswert. Wieder andere fragen, ist diese Lehre überhaupt biblisch? Zeigen Sie mir einmal, wo das in der Bibel steht. Für nicht wenige Christen ist die Trinitätslehre ein Beispiel für unsinnige Lehrfragen und Lehrdiskussionen. Und jetzt übernehmen die Reformatoren dieses altkirchliche Gedankengebäude, das bereits das apostolische Glaubensbekenntnis und auch das Bekenntnis von Nicäa Konstantinopel prägt. Sie übernehmen dieses alte Gedankengebäude und tun das aus tiefster Überzeugung. Zum einen, weil sie die Dreieinigkeit zumindest dem Ansatz nach in der Bibel entdecken, etwa im Missions- und Taufbefehl Jesu in Matthäus 28 oder auch am Schluss des zweiten Korintherbriefs, wo Paulus schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gott ist einer und drei und doch drei. Die Dreieinigkeitslehre, sie hat ihre Wurzeln in der Bibel. Aber dann entdeckten die Reformatoren noch ein zweites. Bei dieser Lehre, da geht es um das Zentrum unseres Glaubens. Sie entdeckten die Lehre von der Dreieinigkeit. Sie will uns ins Herz Gottes schauen lassen. Sie will uns Menschen Einblick in Gottes Herz geben. In ein Herz, das voller Liebe und Barmherzigkeit zu uns ist. Die Lehre, dass Gott drei und doch einer ist, offenbart der Schöpfer der ganzen Welt. Er bekommt Mitleid mit uns und sendet den Sohn, der uns erlöst und wirkt durch den Heiligen Geist den Glauben in uns, um durch sie, um durch den Sohn und den Geist uns zu sich zu bringen. Jesus selber drückt das so aus, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, so sehr hat Gott, also der Schöpfer, der Allmächtige, der Vater, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, aus dem eigenen Herzen, aus dem Himmel hinab in die Schöpfung und dann ans Kreuz, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann später sagt Jesus, wenn ich zurückgehe zum Vater, dann kommt der Geist der Wahrheit. der Heilige Geist, der wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch zum Glauben führen und im Glauben führen. Die Dreieinigkeitslehre, sie lässt uns hineinblicken in das Herz Gottes. Davon waren die Reformatoren zutiefst überzeugt und das haben sie auch immer wieder in ihren Liedern zum Ausdruck gebracht. Eines davon haben wir gerade gesungen. Nun freut euch, liebe Christen mein. Es stammt aus der Väter Martin Luthers. 1523 hat er dieses Lied geschrieben. Und in den Strophen 4 und 5, da erzählt dieses Lied von einem innergöttlichen Gespräch. Es erzählt von der Reaktion Gottes auf unsere Verlorenheit. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz. Es war bei ihm fürwahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, mein herzenswerte Kron, und sei das Heil der Armen. Und hilf ihm aus der Sündennot. Erwirk für ihn den bittern Tod. Und lass ihn mit dir leben. Und dann in Strophe 9, wir werden sie nachher noch singen, da spricht dann Jesus zu uns, gen Himmel zu dem Vater mein, fahr ich von diesem Leben. Da will ich sein, der Meister dein, den Geist will ich dir geben, der dich in Trübsal trösten soll und lehren mich erkennen wohl und in der Wahrheit leiten. Unser Heil, unsere Rettung, es ist ein Gemeinschaftswerk des Dreieinen Gottes. Allein darum geht es, wenn wir bekennen, Gott ist einer und doch drei. Ein zweites, die Dreieinigkeitslehre, sie fasst kurz und prägnant zusammen. Gott dreht sich nicht um sich selbst. Nein, unser Gott, er ist ein Gott für uns, für dich. Gott denkt nicht an sich, er lebt nicht für sich, denn das widerspricht seinem Wesen. Er will und muss für andere da sein, für uns da sein. Und das zeigt sich bereits in seinem Sein. Gott ist deswegen nicht nur einer, sondern drei und doch einer, weil er kein egoistischer Solo-Gott ist, sondern weil er ein sozialer Gott ist, in sich sozial. Und folglich für uns, für sie sozial. So wie Gott sich in sich selber verhält, so verhält sich Gott auch zu uns Menschen. Sein Sein ist seine Garantie, ist die Garantie für seine Liebe, für seine Gnade und für seine Barmherzigkeit zu uns. Dass Gott für uns handelt, um uns zu retten, das ist schon in seinem Sein als Dreien doch einer angelegt und verbürgt. Im ersten Artikel des Augsburger Bekenntnisses, da heißt es, alle drei sind ein göttliches Wesen, ein Gott, ewig, unteilbar, unendlich, von unermesslicher Macht und Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Doch hier geht es nicht um eine abstrakte Beschreibung Gottes. Gott ist nicht nur an sich ewig, unteilbar, unendlich und so weiter. Nein, Gottes Liebe ist ewig, nicht sein Zorn. Das gilt für den, der glaubt, dass Jesus Christus den Zorn, das Gericht Gottes am Kreuz stellvertretend auf sich nahm. Seine Güte, das ist sein bleibendes Wesen. Gottes Güte bleibt, denn sie ist ein Grundzug seines Seins. Gott ist gut. Er vollbringt nicht nur Gutes oder auch nicht, so wie wir Menschen das immer wieder tun. Er kann schlichtweg nicht anders. Und auch als Richter verfolgt er das Gute und setzt das Gute zuletzt durch. Gott ist unendlich und unermesslich, ohne Anfang und ohne Ende. Doch genauso unendlich und unermesslich ist seine Liebe zu uns, seine Unteilbarkeit, von der das Bekenntnis spricht, ist die Unteilbarkeit seiner Liebe, die sich ungeteilt hingibt. Er hat sich ganz und gar ausgeschüttet und nichts behalten, das er uns nicht gegeben hätte. So drückt es Martin Luther im großen Katechismus einer anderen grundlegenden Bekenntnisschrift der Reformation aus. Seine Weisheit ist die Liebe, die sich in der Torheit des Kreuzes verbirgt. Am Kreuz, an diesem brutalen Hinrichtungswerkzeug, da zeigt sich die Größe der Liebe Gottes. Gott gibt sich selbst für uns, für sie, für mich in den Tod. Unsere menschliche Weisheit kann das nicht verstehen, unser Verstand nicht begreifen. Und doch zeigt sich in der Torheit des Kreuzes die Weisheit Gottes, sein Rettungswille, seine Heilstat, Gottes Allmacht. Das ist die Übermacht seiner Gnade, die jedes Herz knacken kann und in jedem Menschen den Glauben wirken kann. Gottes Allmacht ist aber auch die Macht, mit der er sein Recht durchsetzt gegen das Böse und das schlussendlich siegen wird. Die Allwissenheit Gottes, das ist die Unbestechlichkeit seines Gerichts. Gott durchschaut alles, nichts bleibt ihm verborgen. Wenn er Gericht hält, dann kann ich ihm nichts vormachen. Das Unrecht stellt er dann schonungslos bloß. Gottes Allwissenheit, sie garantiert, dass nicht der Stärkere gewinnt und die Schwachen den Kürzeren ziehen. Nein, Gottes Allwissenheit, sie sorgt dafür, dass am Ende alles recht zugerichtet ist und recht aufgerichtet ist. Es geht in diesen Eigenschaften Gottes, die unser Bekenntnis aufzählt, im Anschluss an die biblischen Texte aufzählt, immer darum, dass Gott der Gute ist und das Gute gegen das Böse durchsetzt und das alles für uns, für sie, für mich. Und wir sind eingeladen, das zu sehen, das zu bekennen und zu glauben. Ein drittes, die Lehre von der Dreieinigkeit hebt Gott als den Geber hervor, lehrt uns Gott als den Geber zu sehen. Gott gibt mir Gaben, Gott gibt sich für mich und er gibt sich mir. Gott gibt mir Gaben. Der allmächtige Gott ist mein Schöpfer, der mir das Leben gab und es Tag um Tag erhält. Jeder neue Tag ist eine Schöpfungsgabe Gottes. Mit dem Leben gab und gibt er mir, was zum Leben notwendig ist. Kleidung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Mitmenschen, Gaben und Fähigkeiten. Gott gibt mir Gaben. Aber er gibt mir nicht nur Gaben, er gibt sich für mich. Er selbst wird zur Gabe. Der Sohn, der schon seit Ewigkeiten ist, äußert sich als seiner Gewalt, wird niedrig und gering. Er nimmt dann eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Gott macht das Unmögliche wahr. Der wahre Gott identifiziert sich mit diesem wahren Menschen. Er macht es wahr und stirbt für mich. Stirbt stellvertretend für mich den Gerichtstod, damit ich lebe. Er macht es wahr. Denn nur er, der Gottessohn, der ganz Mensch wurde, kann es wahr machen und mich in den Frieden mit meinem Schöpfer hineinstellen. Unsere Erlösung hängt am wahren Menschsein Jesu und am wahren Gottsein Jesu. Ist eines nur Schein, ist unsere Erlösung bloße Einbildung. Darum betont der dritte Artikel des Augsburger Bekenntnisses auch beides so ausführlich. Jesus ist wahrer, wirklicher Gott und er ist wahrer, wirklicher Mensch. Und noch eines ist unserem Bekenntnis im Blick auf Jesus wichtig. Sicher haben Sie es gemerkt. Aus dem Leben Jesu wird nur sein Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung geschildert. Alles andere fällt unter den Tisch. Damit wird deutlich, christlicher Glaube ist Kreuzes- und Auferstehungsglaube. Alles andere aus dem Leben Jesu ist, etwas zugespitzt gesagt, nur Vorgeschichte. Am Kreuz, da hängt unser Heil. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Gott gibt sich für mich. Er gibt sich für mich in den Tod. Und schließlich, Gott gibt sich mir. Gott gibt nicht nur Gaben. Gott gibt sich nicht nur selbst für mich. Nein, er gibt sich auch mir. Als Heiliger Geist schenkt er sich mir selber und wählt unseren Leib als seinen Tempel. Durch den Heiligen Geist wohnt Christus in allen, die an ihn glauben. Durch den Geist heiligt er die Glaubenden. Durch ihn nimmt er sie hinein in die ewige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Erneuert ihr Leben. Durch ihn, durch den Heiligen Geist tröstet er sie und schützt sie gegen den Teufel und die Sünde. All das wirkt Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Gott ist der große Geber. Er gibt mir Gaben. Er gibt sich für mich. Er gibt sich mir. Er hat sich ganz und gar ausgeschüttet und nicht behalten, dass er uns nicht gegeben hätte. Das ist der Kernsatz der biblisch-reformatorischen Lehre über Gott, und dieser Satz spiegelt sich in der Lehre vom dreieinigen Gott wider. Heil gibt es nur dort, wo der dreieinige Gott für uns gehandelt hat und wir das im Glauben entdecken und annehmen. Ohne ihn und sein ununterbrochenes Geben sind wir verloren. Darum glauben und bekennen wir den dreieinigen Gott, verkündigen ihn, laden zum Glauben an ihn ein, an den, der einer ist und uns doch in drei Personen begegnet. Drei Personen, heißt es in unserem Bekenntnis, aber dahinter steckt jetzt ein anderes Bekenntnis, ein anderes Verständnis von Person, als wir es heute haben. Das ist das vierte und letzte. Drei Personen meint hier nicht drei unabhängige Persönlichkeiten, so wie wir das Wort Person heute verwenden. Vielleicht hilft ein Bild an dieser Stelle weiter. Gott ist wie ein Baum, der drei Äste hat. Oder so wie eine kleine Kleepflanze mit drei Blättern. Entscheidend ist, in Gott sind nicht drei Selbstbewusstseine, sondern nur ein Selbstbewusstsein. Nicht drei Du's, sondern nur ein Du, das uns in drei verschiedenen Du's begegnet. Nicht drei getrennte Du's, sondern dreimal das eine Du. Wer darum zum Vater betet, der betet zugleich zu Jesus und zum Heiligen Geist. Wer zum Sohn betet, der betet zugleich zum Vater. Und der Heilige Geist wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet. Gott ist einer und doch drei. Damals, an diesem 25. Juni 1530, da bekannten die reformatorischen Fürsten ihren Glauben. Ihr Bekenntnis ist bis heute Richtschnur und Orientierung für das, was evangelisch ist. Es lehrt und verkündigt uns, Gott hat sich als der Dreieinige gezeigt und gab damit Einblick in den tiefsten Abgrund seines väterlichen Herzens und seiner ganz unaussprechlichen Liebe. Er hat uns geschaffen, dass er uns erlöste. Neben all dem, was er uns im Himmel und auf Erden gegeben hat, hat er uns auch noch seinen Sohn gegeben und den Heiligen Geist, um uns durch sie zu sich zu bringen. An diesen Gott, der drei ist und doch einer, an ihn glauben wir und ihn bekennen wir als unseren Heiland. Amen.